Hallo David.
Hallo Robert. Na?
Ey, wir beide sind ja unterwegs, war Süddeutschland, dann Berlin und fertig.
Ja, die beiden krassen Globetrotter. Du warst ja bei Sky, ich war bei der Familie, beide in München gewesen.
Vielleicht ist Sky für mich auch Familie, David.
Das kann sein.
So funktioniert Marketing.
Dich haben sie schon. Was haben die eigentlich vorgestellt? Ist das schon Werbung, wenn du das beantwortest?
Ich denke schon, dass das schon Werbung wäre. Insofern, das kommt alles zu seiner Zeit und mehrfach im Umfeld meiner Social Media.
Okay, alles klar. Aber wir sind beide rechtzeitig zurückgekehrt, um über Deadpool zu sprechen. Ich habe ihn gestern gesehen, morgens. Du hast dir gesagt, komm, gucken wir uns den mal nachts um 0 Uhr an.
0 Uhr 1.
Oder 0 Uhr 1.
Ja. Es ist meine zweite Mitternachtsvorführung gewesen, glaube ich. Ich bin sonst nicht so, es gibt es ja ganz selten. Und ich hätte auch überlegt, irgendwann habe ich das schon mal gemacht, aber ich weiß nicht, welcher Film. Fand ich aber eigentlich ganz schön.
Ich habe das früher halt viel gemacht, als ich noch nicht gearbeitet habe in dem Metier. Und später dann ist es eher so gewesen, dass ich mir lieber eine ganz frühe Vorstellung angucke, also so gegen 13 Uhr oder so, wenn es die schon gibt. Und macht dann eine Kritik.
Damit keiner im Saal noch ist, oder was?
Also erstmal sind diese Mitternachtsvorstellungen mit Fans voll. Und ich finde, da hast du dann immer so einen verschobenen Blick. Also gerade bei Deadpool und oder Marvel insgesamt, da sind halt die Leute, die alles gucken. Und die auch alles über sich ergehen lassen. Und da will ich nicht Teil von sein. Und ich finde, um die Uhrzeit, da kriegen mich nur selten. Also wenn jetzt Alien Romulus eine Mitternachtsvorstellung zum Beispiel hat, da sage ich, gut, würde ich machen. Aber nicht für Deadpool vs. Wolverine. Über den sprechen wir nachher am Ende des Podcasts, weil wir auch noch einen Spoiler-Part machen wollen. Das machen wir nicht häufig, aber in dem Fall, man kommt bei dem Film nicht weit. Also ich habe das auch bei der Kritik jetzt gemerkt. Man kann zwar eine Menge kritisieren, aber es sind wieder so eine ganze Menge an Punkten, die man eigentlich nur dann besprechen kann, wenn man den Leuten sagt, was es ist.
Du kannst schwer konkret werden. Also ich habe tatsächlich wieder 17 Minuten palavert, aber du kannst ein, zwei Sachen vielleicht rausgreifen, aber dieser Film ist so bestückt mit so vielen Dingen, so viele Richtungen, dass man, glaube ich, exemplarisch wirklich mal ein paar Dinge dann auch benennen kann. Und dafür gibt's dann heute einen Spoiler-Part, wo ihr dann selbst entscheiden könnt, oh, habe ich schon gesehen den Film, möchte ich jetzt alles hören? Oder jetzt mache ich mal Stopp, höre ich dann alles nach, wenn ich den Film gesehen habe. Vorher haben wir erstmal noch ein paar andere schöne Sachen. Für euch ist ja auch nicht schlecht. Was heißt schön, ist relativ. Wir haben Dinge, über die wir reden werden. Aber bevor wir das tun, gilt erstmal herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. So, was haben wir denn heute? Heute wird es ein bisschen
nackig.
Nackig. Ach so, bei römisch nackig?
Ja, römisch nackig.
The Boys nackig wird es auch.
Ist da jemand nackig geworden?
Bei The Boys, klar. The Boys ist immer irgendwas. Doch. Ja. Ein bisschen was gibt's schon.
Ich habe The Boys fertig geguckt und dachte bei jeder Folge so, da muss doch noch irgendwas kommen jetzt. Und dann, als die letzte Folge jetzt gelaufen ist, habe ich gedacht, da muss doch jetzt noch irgendwas kommen. Aber dann kommt ja nichts mehr, außer die nächste Staffel. Also das ist ein netter Teaser gewesen für was viel Größeres. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass das so, das war so fluff. Die Füller-Episoden, die man früher bei Akte X und wie sie nicht alle hießen, zwischen den großen, wirklich entscheidenden Folgen gewesen ist. Weil ich irgendwie die ganze Staffel lang gewartet habe auf diesen einen Moment, der mich so richtig bekommt. Hier und da waren da immer solche Sachen und klar ist da immer noch Homelander, der toll ist, aber ich weiß nicht, am Ende der Staffel stehe ich eher unbefriedigt zurück.
Das ist auf jeden Fall, finde ich, die schwächste der vier Staffeln bis jetzt. Und für mich ging es ehrlicherweise am Anfang ein bisschen bergauf, weil Episode 4 ist meine Lieblingsepisode.
Welche war das?
Das ist die, wo Homelander auf seine Schöpfer mehr oder weniger trifft.
Ah, ja.
Auf die, die ihn als Kind geformt haben.
Ja.
Das fand ich eigentlich sehr intensiv und das mochte ich gerne. Und dann geht die Staffel aber für mich echt in komische Richtung, weil ich habe auf Sister Sage auf diese Ebene mal nicht nur die reine Physis als Superheld, sondern auf, was bedeutet eigentlich Wissen und inwiefern ist Wissen Macht in dieser Welt gesetzt. Aber die wurde dann relativ rasch aussortiert und dann wurden andere Leute so nach vorne geholt, wo ich so dachte, namentlich zum Beispiel Firecracker, eine Superheldin, genauso wie Ashley, die schon lange bei Wort arbeitet. Und bei beiden dachte ich so, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so spannend. Die haben sie dann auch eher so benutzt, um dann eher wieder so teilweise back to the roots zu gehen. Also gerade bei Firecracker und auf der Ebene Homelander geht es ja wieder ganz an den Anfang im Grunde zurück, was sein Verlangen angeht. Wo wo ich so dachte, das fühlt sich jetzt ein bisschen aufgekocht an. Ich mache dann noch die 8. Episode, die macht dann zwar Lust auf eine neue Staffel, aber dass das, was so ein bisschen zu befürchten war, dass man quasi versucht, alles einzuordnen, bevor man in eine finale 5. Staffel geht und auch gerade rund um Homelander Sohn Ryan, habe ich mir auch nochmal deutlich mehr erhofft, dass ich so ein bisschen erkennen würde nach der Staffel, wo finde ich den wieder, auf welcher Seite. Und da macht man so ein bisschen was auf der Vater-Sohn-Ebene und das auch mehrfach gegen Ende, um für eine 5. Staffel vorzubereiten. Aber ja, also unbefriedigt. Ich sag mal so, jetzt werde ich es auf jeden Fall zu Ende schauen, aber es hat sich noch nie so gedehnt angefühlt, The Boys zu schauen.
Ja, ja, die bauen halt viel auf den bisher etablierten Figuren auf. Also wenn man mal überlegt, welche Wandlung hat Homelander eigentlich in dieser gesamten Staffel durchzogen, dann ist da ehrlich gesagt nicht viel. Als eine der ersten Handlungen hat er sich Sister Sage mit hineingeholt, was ich einen netten Kniff der Serie fand. Eben wie du sagst, so man holt sich Wissen rein als Machtfaktor, was dann im Grunde so ein extrinsischer Faktor für ihn ist. Da hat sich bei Herr Homelander noch nicht viel entwickelt. In der 4. Folge denkt man dann so, da scheint jetzt wirklich der Knick reinzukommen, der Wahnsinn wird völlig ausgelebt, aber dann auch wieder nicht. Ne? In Folge 5, 6, 7 ist dann auch der typische Homelander wieder da und keine großen Bedrohungen. Ich fand noch am meisten wird mit Billy Butcher gemacht, obwohl der kaum zu sehen ist und bei dem finde ich die Entwicklung auch so ein bisschen seltsam, sodass ich dachte so, ne, Ansätze sind ja da. Beim letzten Mal dachte ich noch so, so Figuren wie The Deep und A-Train werden nicht benutzt. Dann hat sich ein bisschen was mit A-Train entwickelt, aber dann auch nicht so wirklich. So, es fehlt so diese Konsequenz.
Ich finde, die Übergänge sind manchmal so plump. Also wer die Staffel sieht, weil du gerade gesagt hast, passiert gar nicht so viel mit Billy Butcher. Wenn dann was passiert, dann passiert das so auf einmal. Also gerade hinten raus dachte ich, wo kommt das denn jetzt her? Und dann wird so eine nette Nebenstory aufgemacht mit Simon Pegg. Das fand ich tatsächlich nicht uninteressant.
Das fand ich weird. Es hat immer den Fokus weggezogen von der eigentlichen Story, die ja auch schon nicht wirklich sich bewegt hat. Und ich dachte so, noch mehr.
Ja, aber da fand ich, da gibt's wenigstens eine Geschichte, die hat mich interessiert, weil er so gut spielt. Da finde ich diese ganze Yui und Starlight-Nummer viel, viel anstrengender. Und genauso Kimiko und Franchi. Ja. Und das sind so zwei Geschichten. Da dachte ich immer wieder, okay, ihr seid von Anfang an da, aber tatsächlich irgendwie euch entwickeln oder ist irgendwas passiert, das ist hier irgendwie nicht gegeben. Also es fühlt sich sehr wurstelig an und das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass so einige Dinge aus dem Nichts immer so kamen. Und gerade bei Sister Sage fiel das so auf, wo du dachtest, okay, wie werden sie mit dir umgehen? Weil erst sie taucht auf, du hast dieses Wissensthema, dann hat die selbst wieder Richtung Stichwort Lobotomie, so eine ganz eigene Vorliebe, wo du auch denkst, da ist ja auch interessant, wie bedrückend das eigentlich sein kann, im Grunde immer den besten Weg zu sehen. Dann entfernen sie aber irgendwie aus der Serie, nur damit sie irgendwie da auftaucht und sagt, also egal, was alles passiert ist ohne mich, ich habe gewusst, dass es so kommen wird und deswegen bin ich jetzt wieder hier, weil es genau so kommen sollte. Und das war mir so ein ganz blödes Allwissertum, wo ich dachte, Mann, da wäre viel mehr Potenzial gewesen, das viel besser einzupflegen und damit umzugehen, zumal sie am Anfang auch so zwielichtig integriert haben, die ja auch bereit ist, Homelander Paroli zu geben, weil sie sagt, okay, ansonsten sterbe ich hier halt, aber ich sag dir, was die Wahrheit ist. Und so eine Figur, die gibt's eigentlich in The Boys nicht. Jemand, der an seiner Seite ist, aber nicht aus Angst und Respekt vor ihm alles tun würde, was er sagt. Gibt's sonst eigentlich nicht. Nee. Und das ist für mich liegen gelassenes Potenzial, leider.
Es wird ja nur noch eine Staffel geben, ist ja gesichert mittlerweile. Ich hoffe jetzt, dass da einfach das passiert, was ja auch in den Comics angedeutet wurde und damit irgendwie das Ganze mit einem Knall endet. Aber ja, das war ein bisschen enttäuschend für zwischendurch. Man muss aber sagen, so eine Serie wie The Boys darf dann auch mal einen kleinen Hänger haben. Die Figuren funktionieren immer noch gut genug, aber wenn man es vergleicht mit einigen anderen Schwergewichten, ne, House of the Dragon, ich habe immer noch nichts gesehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da hört man gefühlt gerade von jeder Folge, wie krass das sei.
Nee, weiß ich nicht. Also ich habe alle Folgen geguckt, also die neueste Folge geht eher deswegen rum, weil in Saudi-Arabien und so weiter sie gereview-bombt wird, weil sich dort zwei Charaktere küssen, womit die nicht klarkommen, in bestimmten Regionen oder Kulturkreisen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die zweite Staffel von House of the Dragon bekomme gerade wieder Drive, aber Episode 3, 4 und auch 2 war ich so, boah, nach der ersten, die ich mochte, warum fühlten sich das so lahm an? Also ich finde die zweite Staffel jetzt schon noch eine ganze Ecke hinter der ersten aktuell. Jetzt langsam geht's in interessante Richtung, aber sie lässt sich ganz schön Zeit dafür, dass schon 6 Episoden durch sind. Aber da rede ich darüber, wenn sie mal durch ist, weil jetzt gibt's dann nochmal einen sehr interessanten Kniff und sage ich mal eine eventuelle Neuverteilung der Kräfteverhältnisse. Und schauen wir mal. Montagsritual bei Gina und mir, House of the Dragon schauen. Reden wir, wenn es soweit ist. Aber eine andere Serie ist rausgekommen, über die hat man schon ein bisschen was gehört. Und das ist auch gar nicht so uninteressant, weil ja Epen oder Epen ist die Mehrzahl von Epos, glaube ich, doch relativ rar gesät sind. Aber wir kriegen ja Gladiator 2 dieses Jahr im Kino und noch davor jetzt die neue, lange hieß es Roland Emmerich-Serie, aber der hat die Hälfte der 10 Episoden inszeniert. Die andere hat Marco Kreuzpaintner inszeniert und da sieht man schon viel deutsche Beteiligung bei Those About to Die. Im Grunde übersetzt, weil später im Römischen Reich die dem Tode geweihten, würde man sagen. Ihr kennt das, wenn Gladiatoren den Kaiser Cäsar grüßen in der Arena stehend und wir die Todgeweihten grüßen euch. Im Grunde daher nehme ich mal, ist dieser Titel, spielt im Jahr 79 nach Christus im Römischen Reich. Ein alternder Kaiser muss sich entscheiden, welcher seiner beiden Söhne der Nachfolger wird, während ein Aufsteiger in Rom, der eigentlich ein Buchmacher ist, versucht mehr Macht zu erlangen. Es geht um Wagenrennen, Sportwetten, Römisches Reich, Intrigen in Politik zwischen Senatoren und Kaisern und das alles wird zusammengeworfen, während das Kolosseum gerade fertig gebaut wird, weil die Bevölkerung nach Spielen verlangt, weil sie langsam ein bisschen unruhig wird. Das ist das Setting in 10 Episoden von Those About to Die. Könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen. Du hast nicht so viel geschaut, weil du gleich gesagt hast, das ist es nicht, richtig?
Das hat richtig wehgetan, muss ich sagen. Also erstens hatte ich das Gefühl, dass irgendwie habe ich vorher abgespeichert gehabt, das sei eine Gladiatoren-Serie. Man muss auch sagen, auf den Promobildern wurde viel mit dieser Ästhetik auch geworben. Das ist es aber nicht. Also wie du gerade schon gesagt hast, tatsächlich ist sogar Wagenrennen das sehr viel größere Thema. Ansonsten,
also die ersten 5 Episoden fast ausschließlich. Ja. Erst hinten raus kommen die Gladiatoren mehr zum Tragen.
Und ich hatte das Gefühl auch, dass sie da nicht irgendwie versuchen, sich an den Strukturen von Gladiator entlang zu hangeln, sondern das hier wurde größer gedacht. Das ist schon wie Game of Thrones angelegt, mit vielen Charakteren, mit vielen einzelnen Verzweigungen eines großen Hauptplots oder mehrerer Hauptplots. Und eine Sache, die mir krass aufgefallen ist, ist, oder mehrere Sachen. Erstens, Anthony Hopkins ist wirklich so ein Schauspieler, der sich schon in seiner Geschichte wahnsinnig häufig für unglaublich miese Scheiße hergegeben hat, die er dann aber trotzdem immer so bereichert, dass man denkt so, ey, der Mann kann halt wirklich den größten Rotz mit seinen Dialogen oder der Art und Weise, wie er die Dialoge auch aufsagt, noch retten. So, dann das Zweite ist, ich habe das selten, dass ich so wenig diese Charaktere auseinanderhalten konnte. Da ständig kam da irgendjemand rein, ne? Einer seiner beiden Söhne, der hat optisch noch ein bisschen was, aber dann gibt es diesen anderen, den größeren Bruder von beiden, der sieht so plain aus. Also der ist so ganz typisch hier, wenn du in Berlin in Kreuzberg irgendwo ein Café reinfällst, dann... Der
sieht so Ben Affleck plain aus.
Ja, dann sitzen da 42 Typen, die genau so aussehen. Dieser Mark Foster-Style, keine Haare auf dem Kopf, dafür aber Haare, ne, so einen riesigen Bart. Am besten noch eine Cappy auf. Gut, die hat der jetzt nicht. Ich dachte dann so, boah, das sind alles Leute, die ich nicht auseinandergehalten bekomme. Ständig wechselt die Szenerie, dann sind wieder 3 andere Typen dabei. Kali hatte einen ganz guten Spruch dazu, der sich da das auch erklärt, ein bisschen, woher das kommt. Sie meinte, das sind keine Schauspieler, die Rollen füllen, sondern das sind Schauspieler, die kommen ans Set und denen hat jemand gesagt, merk dir mal den Text hier und sag den hinterher auf. Und das machen die auch, ja. Alle sagen ganz brav ihre Texte auf, aber Figuren zum Leben erwecken, vor allen Dingen aus dieser Zeitperiode noch, macht da fast keiner. Die einzigen, die herausstechen, sind Anthony Hopkins, dann der eine aus Game of Thrones, der
Ian Rian spielt Tannex, das ist der Buchmacher,
den genau, du. Der hat noch ein bisschen was und der eine, der böse Sohn von Anthony Hopkins. Ansonsten ist das für mich eine der schlechtesten Serien des Jahres. Sieht aus wie Scheiße. Wer dachte, die Effekte aus Moonfall, aber vor allen Dingen auch Midway sind mit, also mäßig.
David nennt die jetzt, weil das auch Roland Emmerich-Filme waren.
Genau, deswegen nenne ich die. Das ist so schlecht. Also vor allen Dingen die Tiere, die Löwen. Es gibt einen weißen Löwen, bei dem du denkst so, Alter, ist das krass.
Das ist ja so früh schon drin.
Der ist in der ersten Folge. Der wird gleich am Anfang gefangen und wird dann ins Kolosseum
gehalten. Du würdest dich noch richtig ärgern. Es geht ja hinten raus auch richtig mit Krokodilen und Giraffen und so. Und das sieht wirklich richtig kacke aus. Also das wird noch viel schlimmer.
Die sitzen ausschließlich vor irgendwelchen LED-Wänden oder Greenscreens. Also ausschließlich. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist nicht ein Set zu Ende gebaut worden. Und dann passieren da furchtbare Storylines. Die Dialoge sind unendlich scheiße. Roland Emmerich ist wirklich krass schlecht. Also der ist wirklich ein schlechter Filmemacher. Und wenn du sagst, es ist nur die Hälfte von ihm passiert, der war halt zumindest ganz lange federführend. Keine Ahnung, woran jetzt Marco Kreuzpaintner konkret schuld ist. Aber für die Nummer muss man sich ein bisschen schämen. Das sind 150 Millionen US-Dollar, soll die gekostet haben. Und das ist völlig unerklärlich, warum Amazon Prime für diesen Schrott Geld ausgibt.
Ich finde es ehrlicherweise spannend, weil so ein paar Sachen, wo du sagst zum Beispiel, man sieht überall LED-Wände und die Sets sind nicht zu Ende gebaut. Man sieht immer, dass zum Beispiel die Settings keine Tiefe entwickeln. Und das, was aber vorne alles im Detail steht, finde ich richtig gut gebaut. Und so ist immer wieder bei dieser Serie bei mir richtig viel aneinander geklatscht. Ich dachte, hä, ihr habt super viele Details. Ihr habt richtig gute Kostüme und ihr habt teilweise so Massenszenen.
Aber wo nur bis zu einem Punkt im Bild.
Genau, genau. Ich dachte so, hä, warum ist denn das bis zu einem Punkt interessant und dann nicht? Es gibt so eine Mutter, die will ihre drei Kinder retten und da ist ein Sohn dabei, der landet als Sklave, als Gladiator und lernt einen anderen kennen. Genauso dieses Vehikel wie Maximus und die Rolle, die Ralf Möller gespielt hat in Gladiator. Mhm. Sie zum Beispiel funktioniert. Den Buchmacher finde ich spannend und wie die auch diese Buchmacherei mit diesen Wetten abgeben und Dingen, die diese so abbrechen. Und es gab so Ebenen, wo ich dachte, hä, das ist nicht uninteressant. Dann gab es aber wiederum dieses unendliche Obergeeckte, dieser Sohn, von dem du redest, der quasi so ein bisschen der Intrigantere ist, der sagt nicht einen Satz gerade raus. Und dann gibt es, keine Ahnung warum, ich habe gesagt, für mich wirkt das so ein bisschen wie ein notgeiles GZSZ im Römischen Reich. Es gibt so viele nackte Szenen, es gibt so oft Brüste, Ärsche, Homosexualität, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber es ist so sinnlos eingestreut in jeder Episode, dass du merkst, dass hier muss Deutschen Rückhalt gehabt haben, weil nur die Deutschen bauen sinnlose Nacktheit überall ein, wo sie können. Und trotzdem hatte ich dann, je länger die Serie ging, so dieses Gefühl, naja, jetzt bin ich in so einem Daily Soap Vibe drin, jetzt will ich wissen, was passiert.
Wie oft kommt Anthony Hopkins noch drin vor, weil der ist ja schon in der zweiten nicht mehr zu sehen.
Genau, also Anthony Hopkins, können wir sagen, stirbt. Und er stirbt auch richtig schlecht, okay, weil der stellt sich...
Damit hast du mich jetzt gespoilt, aber ich hab's mir gedacht.
Also alle, die sich interessieren, das sind wahre Figuren. Du kannst über die Söhne auch gucken, das sind echte Figuren, die haben existiert und du kannst auch lesen, wer wen ablöst und was wie passiert. Okay, Anthony Hopkins stirbt, hat jetzt gespoilert an der Stelle, aber wie der stirbt, ich glaube, er sagt so, ich will aufrecht sterben oder so und stellt sich nochmal hin und sagt, jetzt kann ich sehen... Und dann stirbt er einfach. Dann fällt er einfach in die Arme seiner Leute links, rechts und ist tot. Und ich dachte so, was ist das denn? Der hat noch ein oder zwei Rückblenden. Also der hat über die ganze Serie vielleicht 5 Szenen. Das wird's gewesen sein, ehrlicherweise. Und das, obwohl sie ihn so frontale Marketing rausstellen, ist ein bisschen irreführend mindestens.
Ja, es war klar. Also auch für diejenigen, die jetzt schimpfen, dass das ein harter Spoiler ist. Man muss dazu sagen, die Serie leitet schon damit ein, dass der Imperator, der aktuelle, im Sterben liegt. Also es ist mir als Zuschauer sofort klar, okay, Anthony Hopkins werden wir nicht lang sehen, auch weil er in der zweiten Folge so viel nicht drin ist, dass ich dachte, also entweder hatten sie kein Budget für ihn und haben ihm einfach Betrag X bezahlt und er hat gesagt, gut, bin ich in der ersten Folge dabei, in der vierten komme ich nochmal kurz rein und dann sterbe ich vielleicht in der sechsten. Und es wirkt aktuell so ein bisschen so, als wäre es so. Aber wenn du sagst, das ist sowieso...
Ja, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil der historische Hintergrund einfach so ist, dass es wirklich um die Söhne geht und dass es um diese Rängekämpfe geht. Und ich denke, da wussten sie, da brauchen sie einen Imperator. Ähnlich wie bei Gladiator damals. Mit Gladiator ist ja der eigentliche Imperator auch nur... Ich meine, der stirbt ja im Zelt nach der Schlacht so. Weißt du, der ist ja nicht lange da.
Du hattest mir gesagt, dass die Serie hinten raus aber besser wird. Ne? Du meintest, dass man online viel Kritik liest, aber das ist meistens von Leuten, die so wie ich zum Beispiel, nicht zu Ende geguckt haben. Ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn du sagst, es wird noch besser, will ich nicht zu Ende gucken.
Also noch besser heißt, ich bin bei 5 Punkten rausgekommen von 10.
Okay.
Ja, also 2,5 Sterne. Dahin arbeitet sie sich hoch. Da siehst du, von wo sie kommt ungefähr.
Okay.
Und ich sag mal so, wenn du so eine lange Zeit mit Figuren verbringst, weil wir haben hier 10 Episoden, die fast alle eine Stunde gehen, da bin ich auch bei einer Serie, die dann irgendwann schwach ist, invested. Also wenn du mich jetzt zwingen würde, 10 Stunden Rebel Moon zu gucken, würde ich am Ende auch irgendwann wissen wollen, wie geht's mit den Figuren zu Ende, weil ich einfach so invested bin, dass ich so lange geschaut habe.
Apropos Rebel Moon.
Aber was denn?
Du hast es mir die Tage geschickt, aber auch ganz viele Zuschauer haben mir das geschickt. Diese Woche wurde nicht nur der Trailer veröffentlicht zum R-Rated Cut, also der, ich glaube, ist das jetzt dann ein Film oder sind beide nochmal in der längeren Fassung? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber es wird auch ein Prequel geben. Und da haben wir kurz die Beine geschlottert.
Wie, es wird ein Prequel geben?
Na, das, was du mir geschickt hast, es wird doch ein Podcast passieren.
Ach so, ein Podcast, der doch aber als, ach, der entdeckt als Prequel,
der ist ein Prequel, der ist ein Prequel-Podcast. Ah. Da wird quasi in dieser Podcast-Reihe nochmal, ich glaube, die Geschichten erzählt von den Charakteren, bei denen wir uns im Film die ganze Zeit gefragt haben, wer die eigentlich sind. Die werden jetzt dann im Podcast erklärt. Weil viele meinten so, uiuiui, und ich dachte auch so, ja, nein, hoffentlich hat er nicht mehr angekündigt, aber es ist bisher nur der Podcast. Das heißt, unsere Wette ist noch on track. Es gibt noch keinen dritten Teil von Rebel Moon. Lass mich doch mal nochmal erzählen von etwas anderem, was gar nicht so unspannend ist. Keine Serie, sondern ein Film, den du noch nicht gesehen hast, und zwar ISS.
Steht das für die Internationale Raumstation?
Mhm, genau, International Space Station ist Anfang des Jahres in den USA gestartet, aber war leider ein katastrophaler Flop. Aber wenn du die Prämisse gleich hörst, wirst du sehr wahrscheinlich sagen, ah, interessant, ist so, eine Amerikanerin kommt oben gerade an auf der Space Station, ein Amerikaner ist noch da, der Rest besteht aus drei Russen. Insgesamt sind es also jetzt drei Amerikaner und drei Russen oben, die ne, leben sich da gerade so ein. Und eines Tages geht die Amerikanerin oben in die Aussichtskuppel. Von der kannst du nämlich auf den Planeten drauf gucken. Es ist ein tolles Bild, alles super romantisch, aber plötzlich...
Ist das das Ding, wo die Erde kaputt geht oder sowas?
Es ist die, wo nicht die Erde kaputt geht, sondern wo der Dritte Weltkrieg ausbricht. Zwischen Russland und Amerika. Sie sehen dann aus dieser Kuppel überall Atombombeneinschläge. Also um die Welt. Die Welt brennt praktisch. Ja, genau dieses Bild, von dem wir uns alle fürchten. Und sie bekommen dann noch als letzte Nachricht von ihren jeweiligen Regierungen, und zwar so als Geheimnachricht, die Ansage, ihr müsst die International Space Station, weil die ist ne, internationaler Raum und sie muss von einer der beiden Nationen eingenommen werden. Und sie werden quasi beide angehalten, die jeweils andere Nationen auszuschalten. Und dann ist natürlich die moralische Frage, was jetzt, wo man doch eigentlich bis gerade eben miteinander konnte, und eigentlich auch keine Animositäten miteinander hat. Und das könnte eigentlich ein total interessantes Gedankenspiel sein, aber es wird relativ schnell aufgelöst. Das heißt, der Film macht gar nicht lange rum und lässt den Figuren nicht lange Zeit, weil der geht auch nur ein bisschen über anderthalb Stunden und da hat er nicht viel Zeit zu verlieren. Aber für so einen B-Movie mit okayen Effekten, der einem auch wirklich ein schönes Gefühl davon gibt, oben tatsächlich in so einer Raumstation zuzugucken. Also da haben sie sich insofern nicht lumpen lassen, dass man auch diese Schwerelosigkeit immer mitbekommt und auch der Blick auf die Welt, das sieht total toll aus. Dieses.
Das heißt, 20 Millionen Budget hatte der. Der sieht einfach für das Geld richtig gut gemacht aus? So?
Der sieht richtig gut aus, ja. Das haben sie richtig gut genutzt. Die Darsteller machen das auch ganz gut. Der eine ist auch wieder aus Game of Thrones, werden wieder mal durchgereicht. Leute, der da den von diesen eisernen Wölfen oder wie die hießen, ich bin leider kein Game of Thrones, bei so einem Game of Thrones Quiz von Cinema Strikes Back würde ich mit 0 Punkten nach Hause gehen oder minus. Aber ich fand das echt gut. Der hat viele spannende Momente, die hat er sich überall zusammengemopst. Da ist ein bisschen Sunshine drin und ein bisschen Constellation neulich, die man schon gesehen hat. Aber es ist insgesamt, wie gesagt, ein interessantes, so ein Polit-Thriller, muss man fast sagen, der zu so einem klaustrophobischen Paranoia-Ding wird. Das erinnert dann fast so ein bisschen an das Ding aus einer anderen Welt minus das Monster. Wird, wie gesagt, sehr schnell aufgelöst und endet auch leider relativ abrupt. Aber ich fand den unterhaltsam. Unterhaltsam genug. Dem habe ich 3 Sterne gegeben. Der ist kein Kracher, aber die Prämisse trägt erstaunlich lange den Film.
Okay, 93 Minuten. Seit wann ist denn der, muss ich mal gucken, seit wann er in Deutschland raus ist?
Letzte Woche.
Wo gucke ich den?
Letzte Woche im Kino.
Ich dachte, weil du gesagt hast, der ist gefloppt in den USA, ist er bei uns ein Direct-to-Stream.
Nee, er ist auch in die Kinos gekommen, aber sie haben kein Werbebudget mehr offenbar in die Hand genommen, weil ich habe den nur auf den Veröffentlichungslisten gesehen, weil ich den schon seit Monaten im Hinterkopf abgespeichert hatte, dachte ich so, weil ich den Trailer damals gesehen hatte und damals sofort die Prämisse catchte. Das macht sie auch im Kino, muss ich sagen. Deswegen, falls ihr neben den Deadpools und wie sie alle heißen, gerade mal was Alternatives gucken wollt, ist das eine schöne Wahl.
Okay, weil ansonsten muss man ja sagen, gibt's jetzt wenig, was irgendwie frisch starten würde, weil wegen Deadpool und Wolverine machen natürlich alle Platz. Ich hätte noch eine Sache von einem Streamer für dich, was relativ schnell geht, weil es dich sicherlich null interessiert und euch auch nicht so sehr.
Dann ist gut, dass du es machst. Was ist es denn?
Der Spion von nebenan 2.
Ich weiß nicht mal, dass es den ersten Teil
gibt. My Spy The Eternal City. Das ist der dritterfolgreichste Film von Amazon Prime Video gewesen 2021 mit Dave Bautista. Der spielt einen Spion im ersten Teil, der an einem...
Ach, das wurde das Mädchen?
Mädchen und muss dem Mädchen beibringen, wie man Spionen wird.
Das ist ein Erfolg geworden?
Der ist damals im Kino wegen Corona nicht so gut gelaufen, hat Amazon ihn weggekauft und war damals der drittmeist geschaute Film. Nun weiß man nicht, ob die Leute den Film gut fanden oder einfach gezwungen waren, zu Hause zu sitzen und gesagt haben, was machen wir denn jetzt? So, weißt du, wenn du dann die Kinder beschäftigen musst, und das ist natürlich der perfekte Ding, so einen Familienfilm mal kurz reinzuschmeißen.
Das sah halt aus wie der Babynator und wie sie alle heißen, also diese ganzen.
Ja, ungefähr so ist jetzt auch. Im zweiten Teil ist er jetzt nicht mehr der Superspion, sondern ist also Schreibtischtäter bei der CIA und seine Stieftochter singt in einem Chor und hat einen Chorausflug nach Rom und Finale soll sein, dass sie vor dem Papst auftreten. Da kommt's dann aber zu einem, und er fährt mit als elterliches Teil, was aufpasst, zu einer riesen Geiselnahme und gefährliche Sache und er muss wieder voll einsteigen mit seiner Tochter ins Spionengeschäft und die Welt retten. So. Das ist genauso interessant, wie es sich für dich anhört. Habe ich 3,5 Punkte gegeben?
3,5 aber noch.
Ja, 3,5, ja, weil das ist, guck mal, Dave Bautista, der ist schon netter. Da finde ich gut, gucke ich gerne an. Da hole ich meine Stammtisch-Mentalität raus als Filmkritiker. Das Mädchen ist ganz nett. Du hast dann aber so komische Leute, du hast Flula Borg drin, den sehe ich gern, langweiliger Bösewicht. Anna Faris taucht auf, wo du auch sagst, boah, die hast du ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ey, du dümpelst so vor sich hin. Das ist so für, ich glaube, es ist wirklich sowas, was du anmachst, wenn du was gucken willst, was leider aber eben Content-Schmiede ist. Das ist ein Cash-Grab von Dave Bautista, von Peter Siegel, muss man sagen, hat den ersten Teil gemacht. Und hat er eigentlich so Sachen gemacht wie, obwohl, nee, eigentlich macht er nur so Sachen. Manhattan Queen hat er gemacht, 2 vom alten Schlag, aber früher mal mit Spiel ohne Regeln, 50 erste Dates oder Nackte Kanone, 33 ein Drittel oder Wutprobe. Also finde ich eigentlich spannend zu sehen, dass er eigentlich weiß, wie es geht, eine gewisse Qualität aus einfacheren Stoffen zu machen, aber das dann hier nicht funktioniert. Naja, der Spion von Nehmann 2. Leute, das Beste daran ist wahrscheinlich die Schatz vom Vatikan.
Die man sich auch als Stock-Footage holen könnte, wenn man möchte.
Ja. Kommen wir mal zum Elefanten, zum Wolf und.
Ich möchte dir noch ganz kurz berichten. Ach so. Eine Sache, ich darf nämlich schon, wir reden aber erst dann, wenn es soweit ist. Ich habe letzte Woche The Substance gesehen, wurde früh gezeigt.
Das ist diese Demi Moore Schönheitsnummer,
ja,
ne?
Ja, ja. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres jetzt schon. Der ist, ich muss sagen, ein ganz seltsamer Fall, weil ich nicht durchweg unterhalten war. Warum erzähle ich dann nochmal, wenn es soweit ist, wenn auch du den geguckt hast? Der wird im September starten, wurde sehr früh der Presse gezeigt, aber ich bin sehr glücklich drüber. Wir hatten im Rahmen von Cannes über den gesprochen. Ja. Die hatten ja damals so Sachen geschrieben wie Leute übergeben sich oder Leute sind aus dem Kino gegangen oder es erinnert an Die Fliege und Akira. Und das kann ich alles unterschreiben. Also du hast durch das Kino lautes Stöhnen gegen Ende gehört und ich dachte die ganze Zeit nur, ach ist das toll. Das ist ja ganz fantastisch. Hat mich am ehesten an Titan erinnert. Einen Film, der wieder super unbequem ist, aber toll gefilmt ist und ganz viele frische Ideen hat. Und wo ich dann auch denke, so selbst wenn ich nicht 100% unterhalten war, weil da ein paar Punkte waren, ist es so einer, wo du denkst, ey, davon gibt es viel zu wenig und dafür viel zu viel von dem generischen Kram. Deswegen speichert euch The Substance schon mal ab.
Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist oder wenn es näher ist, weil der startet erst Mitte September. Da ist jetzt noch ein bisschen hin.
Genau, ich will die Leute schon mal heiß machen, damit sie sich in ihren Kalendern eintragen können, damit es nicht hinterher heißt, warum haben Robert und David da nicht rechtzeitig drauf hingewiesen. Jetzt sind alle Vorstellungen ausverkauft, so wie wahrscheinlich bei Deadpool und Wolverine.
So, ich bin gespannt bei The Substance. Man sieht auf dem Poster eine Frau, die auf der Seite liegt, nackt, mit einem komplett aufgeschnittenen Rücken, der wieder zugenäht wurde. Mhm. Keine Ahnung, was es bedeutet. Es macht aber was mit
einem. Also wenn du dachtest, dass die Nacktheit in Poor Things vielleicht ein bisschen too much sein könnte und dass Emma Stone sehr mutig war, was sie da gezeigt hat, kann ich dir sagen, nein. Da warte mal ab, was Margaret Qualley und Demi Moore in diesem Film machen. Aber wie gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt reden wir über einen anderen Film. Die waren da gestern, die Mitternachtsvorstellung. Da hast du ihn ja geguckt. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, in den USA oder generell, glaube ich, weltweit, sind die Hochrechnungen bezüglich der Vorverkaufszahlen so gewesen, dass man klar davon ausgehen kann, dass das der stärkste Kinostart des Jahres wird. Ich habe jetzt heute schon was von 350 Millionen Dollar Startwochenende gelesen, was echt krass wäre.
Das wäre dann aber weltweit, oder?
Also ja, das ist weltweit.
Zwischen 160, 200.
Das ist weltweit, ja, ja. Aber 350 wird so angepeilt und wäre durchaus drin. Das haben andere Filme in ihrer Laufzeit nicht mal eingespielt.
Und das ist ein R-Rated-Film, muss man sagen. Ja. Erwachsenes Publikum, Kinder kannst du da nicht mit reinnehmen. Und das ist erstmal, sagen wir mal aus rein ökonomischer Sicht, ja gut, dass ein Film Leute ins Kino zieht.
Genau.
Das ist ja eine Zugkraft mit.
Das ist auf jeden Fall wieder ein Hit für Marvel. Den können sie jetzt gerade gebrauchen, weil er das Selbstwertgefühl auch ein bisschen stärkt. Und das tun sie ausgerechnet mit einem Film, der das Selbstwertgefühl von Marvel, Disney und 20th Century Fox mit Füßen tritt.
Aber so richtig, ja, richtig.
Es ist schon ein Stick, ich meine, es war klar irgendwie, dass er das macht, aber das ist schon irgendwie das Ding des Films, dass sie sich richtig abarbeiten an Disney und Co.
Also ich dachte gestern, ich habe es auch, sag's auch wirklich in meiner Kritik, irre, was Disney da zulässt. Also der Film, der geht gegen alles. Ob gegen Disney, gegen Marvel, gegen Fox, ob das gegen das Privatleben von Stars geht, ob es gegen die Filmindustrie geht, ob es gegen die eigene Struktur des Films geht. Und ich glaube, eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist, ich denke, David und ich liegen ein bisschen auseinander bei dem Film. Aber der ist genau so ein Streifen, wo ich sagen würde, zwei Drittel sagen, genau so will ich das. Und die werden diesen Film feiern im Kino und Spaß haben und auch sagen, ich muss den zweites Mal sehen, weil es einfach so viel gibt, mit dem er packt ist. Und ich würde sagen, ein Drittel wird sagen, naja, ist ja schön und gut, aber das kennen wir alles schon. Hier passiert ja nichts Neues im Grunde und dafür bin ich nicht hergekommen nach so vielen Jahren Pause.
Und es gibt sicherlich auch noch die Leute, das ist wahrscheinlich eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die die ersten beiden Teile schon nicht gut fanden und dann sich den dritten jetzt aber trotzdem angucken, wo man sich durchaus fragen kann, warum macht man das? Und dann sagt man, naja, weil man, sagen wir in Anführungszeichen, professioneller Filmkritiker ist. Weil sonst wäre ich da nicht reingegangen, da bin ich ganz ehrlich. Weil es ist dann natürlich auch müßig, sich darüber zu echauffieren, dass Ryan Reynolds immer dasselbe macht und natürlich auch hier dasselbe macht. Also wenn ihr in dieser Woche noch keinen Peniswitz gehört habt oder in diesem Jahr einfach noch nicht, dann sage ich euch, dieser Film bombardiert euch auf, ich glaube, fast mehr als 2 Stunden genau damit. Infantilster Humor, wie üblich, ohne Aufbau, ohne Pointe. Die Pointe ist dann meistens das, was Ryan Reynolds dann in dem Moment sagt. Der sagt dann so, ey, Motherfucker, oder ey, du bist ein Fickgesicht. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann stecke ich dir deinen Arsch hinten in, ne? Also es ist eine endlose Barrage aus Beleidigungen, die mal mehr, mal weniger kreativ sind. Ne? Er sagt dann irgendwie über das Kostüm von Wolverine mehrere Witze, die, warum hat das so lange gedauert, dass du das anziehst? Oder, ey, du siehst ja aus wie einer von den LA Rams, was wohl offenbar ein Footballteam ist, das dieselben Farben hat. Ein Witz, den ich dann schon wieder gar nicht verstanden habe. Aber wie üblich bei Deadpool kommen die Witze in so einem Tempo, dass während du noch nachdenkst darüber, was hat er da gerade gesagt, sagt er schon wieder den nächsten. Und das funktioniert für die Leute, die die Vorgänger geliebt haben und einen Riesenspaß damit hatten, natürlich perfekt. Aber ich saß da und dachte, mein Gott. Also es passiert wirklich nichts. Nichts passiert da in diesem Film. Außer, dass Stationen erzeugt werden, auf denen die beiden kurz anhalten. Und dann gibt es ein Gespräch, in dem Ryan Reynolds eigentlich durchweg spricht.
Man muss ganz klar sagen, Deadpool und Wolverine ist der Film mit dem am Abstand meistem vorhandenen Fanservice, den es jemals gab in der Superheldengeschichte.
Ja.
Und das kann man sich daran ergötzen, weil man, das finde ich, kann man schon sagen, dieser Superhelden-Service reicht deutlich weiter, als ich es gedacht hätte. Er versucht, mit Dingen umzugehen auf eine respektvolle Art, von der ich nicht mal wusste, dass sie auftauchen. Davon kann man sich überraschen lassen und sagen, findet man geil. Man kann aber auch, und das finde ich auch nachvollziehbar, die Perspektive einnehmen, ja, dieser Film besteht nur und zieht seine Existenzberechtigung nur aus dem, was vorher war und kann keine eigene Geschichte erzählen, ja. Was ich deswegen so tragisch finde, weil Ryan Reynolds selbst vor einem Call mit Kevin Feige sagte, ey, wir haben keine Geschichte, wir können diesen Film jetzt nicht machen. Und das war genau an dem Tag, als Hugh Jackman ihn noch anrief vormittags und meinte, ey, weißt du was, ich bin im Urlaub, ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, so gefühlt, ich glaube so nach der Scheidung und so von seiner Frau, weißt du, wo er sich gefragt hat, was will ich denn eigentlich hier mit meinem Leben? Wo der sich gesagt hat, eigentlich fühle ich das nochmal in diese Rolle zu gehen und mit meinem Kumpel Ryan habe ich immer eine gute Zeit, ich habe Bock auf den Dreh, alles verständlich. Und dann hatten sie diesen Hook, pass auf, das ist ein Verkaufsargument. Und dann waren sie der Meinung, sie könnten eine Geschichte erzählen. Und das verstehe ich auch, weil Logan war ein so starker Film und hat mit Wolverine einen so starken Schlusspunkt gefunden, mit dieser Traurigkeit, mit dieser verbitterten Figur, die so mürrisch, so störrisch ist, aber trotzdem immer das Herz am richtigen Fleck hat und sich dann doch aufopfert für andere. Und dann hast du Deadpool als Gegengewicht. Und was dann aber passiert, und der letzte Trailer hatte das eher auch versprochen, dass es hier um was gehen würde und dass es ernsthaft wäre, dieser Deadpool und Wolverine-Film ist ein Deadpool 3. Wolverine ist ein Anhängsel.
Ja, ja.
Und ich finde, das tut auch der Legacy von Hugh Jackman nicht gut, nee. Je nachdem, wie das noch weitergehen kann oder nicht.
Also für die erste Stunde steht Hugh Jackman im Grunde fast wortlos daneben und reagiert einfach nur darauf, wenn was gesagt wird. Manchmal steht er sogar im Hintergrund, grummelt da mal kurz von hinten nach vorne rein ins Bild. aber man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie teilhat oder wichtig wäre für die Geschichte. Es gibt dann eine Verbindung, die löst dann nochmal etwas auf. Da reden wir im Spoiler-Part sicherlich drüber. Also er trifft dann auf eine Figur, bei der man tatsächlich so etwas Emotionales erzeugt. Aber wie du es schon gerade gesagt hast, was man dann empfindet als Zuschauer, und so ging es mir, hat nichts mit dem Film selbst zu tun. Das wird nicht erarbeitet durch Deadpool und Wolverine, sondern ich denke dann in dem Moment an all die Momente mit Hugh Jackman zurück oder mit Wolverine oder mit X-Men. Am Ende des Films, in den Credits, gibt es auch nochmal Bilder aus den alten Filmen. Und da merkt man sehr schnell, ah ja, wir sind ganz schön lange mit den X-Men jetzt diesen Weg gegangen, aber auch mit Hugh Jackman. Aber ich finde, der Abschluss, der sich hier für Wolverine findet, der ist Quatsch, weil Logan hatte diesen Abschluss schon. Ihn jetzt nochmal auszugraben, macht vor allen Dingen deshalb keinen Sinn, weil dieser Film so wenig weiß, was er mit ihm anfangen soll. Und das hat auch schon mit dem generellen Plotaufbau zu tun, der für mich wieder ganz viele Fragezeichen hinterlässt. Also ein ganz typisches Problem bei Marvel-Filmen in der letzten Zeit war immer wieder, dass ich sage in meinen Kritiken dann immer, das erklärt der Film nicht. Und dann schreiben mir Leute immer in den Kommentaren drunter, ja, aber das haben die doch aber an der Stelle gesagt, was sie da machen. Und das gibt es hier auch. Es gibt am Anfang einen Bösewicht, der kommt rein und erklärt dann so in langen expositorischen Vorläufen, erzählt er dann, was es für neue Gegenstände gibt und ein neues Konzept, das es im Marvel Cinematic Universe gibt. Und weil es das gibt, müssen unsere Helden auf ihre Quest geschickt werden. Und man schluckt es dann so, weil er hat das halt gesagt, aber auch, weil man weiß, bei Marvel gibt es aber keine Erklärungen dazu. Und man erfüllt das nicht. Hier gibt es zum Beispiel das Konzept der Ankerperson. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen, hast du denn auf Englisch geguckt?
Nee, ist auf Deutsch, heißt exakt Ankerperson.
Ankerperson, okay. Es gibt die Ankerpersonen. Und
oder Ankerheld,
ja,
oder sowas.
Ich will das nicht weiter erklären, aber das Konzept an sich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist absoluter Blödsinn. Und es wird nur dann nicht zu Blödsinn, wenn man damit ein bisschen was machen würde, wenn man damit ein bisschen was erzählen würde. Und vor allen Dingen, wenn dieses Konzept der Ankerperson im Film vielleicht später sogar noch erfühlbar wäre. Aber es passiert nicht. Die Figur hat das am Anfang einfach erzählt und damit gilt das jetzt und dann wird damit nicht mehr gearbeitet. Was dann passiert ist, dass Wolverine und Deadpool, dann sind sie mal im Wald und dann sind sie mal in der Wüste und dann sind sie mal in einem Auto und dann sind sie mal in einem Haus und da kabbeln sie sich oder dann streiten sie sich oder dann prügeln sie sich und dann dreht sich Deadpool wieder in die Kamera und sagt dann halt Sachen wie, oh, die Exposition ist aber ganz schön lang oder an anderen Stellen beschwert er sich dann über Probleme des eigenen Films und die gehen aber nicht weg, nur weil du Bescheid weißt. Ne? Also nur weil die Figur...
Ich würde es ganz klar mal benennen. Also ein Beispiel kann man wirklich rausgreifen, da muss man nicht zum Spoiler-Part. Es gibt irgendwann zum Beispiel einen Gegenstand, um den es geht. Und David hat ja auch schon mal lang und breit erklärt in dem Film-Trivia, was ein MacGuffin ist. Ne? Das ist ein Gegenstand, um den dreht sich dann auf dem Film die eigentliche Geschichte. Und dann sagt Deadpool in diesem Film, was zum heiligen MacGuffin? Und man denkt sich, du weißt selbst um die Schwäche deines Films, versuchst einen großen Joke draus zu machen, damit wirst du aber nicht besser, nur weil du deine Schwäche erkennst, weil du es dennoch nicht schaffst, sie zu umspielen oder so umzubauen, dass es funktioniert.
Also das Ding ist, MacGuffin ist ja nichts Negatives. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, den viele oder wenn nicht sogar die meisten Filme nutzen, gerade im Blockbuster-Segment und Geschichten auch oft spannender machen. Aber in diesem Fall ist es so, der MacGuffin ist zwar eindeutig ein MacGuffin, aber er funktioniert nicht, weil es vor allen Dingen eine Deus Ex Machina ist. Sprich, dieser Gegenstand, der da aufgemacht wird, der kommt aus dem Nichts. Und der kann dann irgendwas, was mal wieder behauptet wird, was bisher nie im MCU irgendwie Teil des Ganzen war. Man muss dazu ja sagen, hier geht es ja um die TVA, also diese Time Variance Authority heißen sie, glaube ich. Auch wieder ein Konzept, das kennt man eigentlich nicht, wenn man die Loki-Serie nicht gesehen hat, aber der Film lässt es sich trotzdem nicht nehmen, das uns nochmal zu erklären. Das heißt, ich habe jetzt die Erklärung, was die TVA ist, zweimal gehört, einmal von der Loki-Serie und einmal von Deadpool, weil sie zwar auf der einen Seite wollen sie sich nicht von diesem großen Interconnected Universe lösen, auf der anderen Seite sind sie aber dann auch nicht mutig genug, auf die zusätzliche Exposition zu verzichten. Und dann, wie gesagt, dreht sich Deadpool in die Kamera und sagt, oh, ist aber ganz schön viel Exposition. Ich denke so, ey, halt die Fresse. Halt einfach dein Maul und erzählt mal irgendwas. Und das passiert halt leider gar nicht. Das ist wirklich wenig, was hier gemacht wird. Und dann kommen halt das, was du gesagt hast, der Fanservice, der ist super präsent. Der hört nicht auf bis ganz zum Ende. Und das ist gleichermaßen viel und erschlagend, aber natürlich auch wieder so eine Schnitzeljagd, bei der man sich, wenn man möchte, beteiligen kann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Fanservice hat mich unterhalten. Und weil da auch ein paar Sachen drin waren, wo ich dachte, echt jetzt, da habe ich nicht kommen sehen und hatte immer für diese Abschnitte meinen Spaß. Und unterm Strich komme ich dann raus und sage, und das sage ich auch ganz klar, mich hat Deadpool 3, muss man sagen, das ist nicht Deadpool und Wolverine, Deadpool 3, unterhalten, aber im Gegensatz zu einem Logan habe ich nicht Lust, den nochmal zu sehen. Und der lässt auch keine Spuren bei mir zurück nach Wochen, Monaten oder Jahren, wie das ein Logan konnte. Und deswegen kratzt der Film schon so an der Legende von dem, was, und das muss man sagen, Hugh Jackman jetzt dann hier 24 Jahre so eine Figur spielt. Man sieht es mit der flachen Story zum Beispiel ganz gut an Emma Corrin. Emma Corrin spielt Cassandra Nova, die haben wir in den Trailern gesehen. Das ist die Schwester von Charles Xavier. Ja. Aus dem Mutterleib. Und dann gibt es eigentlich eine eigene, sehr spannende Geschichte um diese Figur, aus der sich richtig viel so Wut und herausarbeiten ließe. Und das wird aber nur angekratzt, sodass diese Figur eigentlich Fach bleibt. Und das macht mich deswegen so traurig, weil ich finde, dass Emma Corrin der total viel verleiht, obwohl die überhaupt kein Futter kriegt. Die macht mit ein paar Fingerbewegungen, mit ihren Augen und mit ihren Gesten einen so starken Eindruck hinterlässt die, dass ich sofort beim Schauen merke, boah, das ist eine richtig gute Bösewichtin.
Und vor allen Dingen super bedrohlich.
Ja.
Also ich mag an ihr total, dass sie mit wenigen Bewegungen und wenig Tamtam, ne, also das ist jetzt nicht Thanos, der drei Filme lang durchs Bild so bam, bam, bam und dann große Sprüche von sich lässt, sondern die macht dann, bewegt den Finger kurz und lächelt eigentlich bei ihren Gräueltaten ganz viel. Und ich dachte so, oh, das ist ein interessantes Konzept für so einen Film vor allen Dingen.
Sag mal, es gibt eine Art und Weise, wie sie Menschen berühren kann.
Ja.
Und das hat bei mir, aber auch bei einigen, mit denen ich im Kino war, wahnsinniges Unbehagen ausgelöst. Weil das so richtig sich so anfühlte, wo ich so dachte, boah.
Das ist eine der cleveren Ideen des Films.
Auch das Setting, in dem sie existiert, finde ich zum Beispiel gut. Und das ist es, also der Film hat eigentlich in seiner Verpackung einiges drin, aber sie haben keine Geschichte, die sich gelohnt hätte zu erzählen. Und ich denke, daran wird eben ein Teil des Buches, jetzt sehen wir mal die raus, die sowieso schon die ersten beiden Teile nicht mochten. Ja, wer guckt sich den dritten Teil an, wenn er sagt, der Rest war auch scheiße, außer man muss es machen. Aber was ich damit meine ist, es wird einen nicht kleinen Teil geben, der sagt, ich erwarte inzwischen mehr davon, wenn man mich fürs MCU wieder begeistern will. Und ich glaube, das wirst du nicht bekommen. Und die, die einfach sagen wollen, ey, ich möchte unterhalten werden, ich möchte da voll rein und es gibt genug, worüber man lachen kann, aber da muss man ehrlicherweise sagen, solltest du über Marvel mehr wissen als nur das MCU, du solltest über das Privatleben von Ryan Reynolds bis hin zu Wrexham United und Hugh Jackman einiges wissen.
Und seine früheren Filme vor allen Dingen.
Ja, und du solltest was über das Filmemachen und ein paar Filmbegriffe wissen. Also neben diesem rein infantilen Humor gibt es schon noch Ebenen und Themen und auch popkulturelle Sachen, die man alle so ein bisschen mitnehmen müsste, um wirklich alle Gags abzugraben, weil die kommen nicht nur minütlich, die kommen wirklich 15-20 sekündlich den ganzen Film durch. Und dadurch gibt es auch mal zwei, drei Momente, wo man versucht, gerade ernst zu werden. Es funktioniert aber nicht, weil immer wieder sofort auf diese Witznummer gedrückt wird. Und da kann man Spaß haben. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ganz ehrlich, das hatte ich jetzt schon zweimal, das ist es nicht.
Nee, es gibt einen Moment, da, das ist ganz am Anfang, das ist das erste Aufeinandertreffen von Deadpool und Wolverine, wo sie sich dann kabbeln. Und da dreht sich, bevor der Kampf losgeht, Deadpool in die Kamera und sagt, so, Nerds, jetzt holt mal eure Spezialsocken raus. Das hier wird richtig gut. Und dann wird's aber gar nicht richtig gut. Weil Wolverine macht das, was er immer macht. Macht so tsching, 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 ne, beugt sich runter. Und Deadpool lädt die Waffen durch. Und das sieht nicht übel aus. Aber es ist nie so gewesen, dass ich dachte so, oh, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und da braucht eben Deadpool 3 ein bisschen mehr. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Sean Levy dieses Meer hineinbringen könnte. Der hatte ja mit Ryan Reynolds unter anderem auch dieses Adam Project gemacht und Free Guy. Und Free Guy war ein schönes Beispiel für einen Blockbuster, der zu Herzen gehen kann, auch weil Ryan Reynolds mal ein bisschen anders spielt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der in Deadpool eine völlig neue Rolle spielen würde, aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Sean Levy ein bisschen mehr aus der Prämisse rausholt. Aber es ist es nicht. Die Action ist nichts, was man nicht schon gesehen hat. Da muss man auch einfach sagen, diese diminishing returns, also dieser sich abnutzende Effekt bei Comic-Verfilmungen, die immer irgendwas Großes, immer, da ist immer Spektakel.
Darf ich das nochmal hören? Diminishing returns.
Diminishing returns. Das heißt, mit jedem Mal, mit dem man es versucht, wird der Effekt weniger.
So Abnutzung, sagst du.
Genau.
Ich wollte es mal für mich abspeichern.
Abnutzungseffekt. Und das merkst du sehr deutlich bei der Action. Das merkst du natürlich bei dem Humor. Ja, und deswegen, für mich war es Arbeit. Für mich war es Arbeit, da durchzukommen. Und ich hatte so auch so meine Momente, aber über die reden wir am besten jetzt im Spoiler-Part. Das heißt, ich würde an dieser Stelle mal sagen, für diejenigen, die jetzt sagen, sie wollen sich den in den nächsten Tagen angucken und das nicht hören, wir sagen hier schon mal Tschüss für euch. Es war dann ein kürzerer Podcast als sonst. Die anderen, die mithören möchten, die bleiben jetzt dran.
So.
Was war denn dein Lieblingsmoment?
Mein Lieblingsmoment? Es gibt zwei, die sehr weit auf sind.
Ja.
In dem einen sagt Chris Evans Flamme an, ja. Weil ihn als Johnny the Flame zu sehen, habe ich null mitgerechnet, null. Aber Slow-Mo Wesley Snipes kommt um die Ecke, war ich so, oh mein Gott. Also das fand ich richtig schweinecool.
Ja, für mich hat der Moment nicht funktioniert, weil ich das so ein bisschen Banane fand, wie sie das gemacht haben. Es ist ja so, sie sind in so einem Raum und Deadpool und Wolverine sind gerade gerettet worden. Du siehst nicht so wirklich von wem, beziehungsweise nicht gerettet, sie sind mit einem Auto in die Basis von jemandem gefahren worden. Du siehst nicht von wem, aber dann geht die Tür auf und Ryan Reynolds macht wow und dann Schnitt auf die Tür, Zeitlupe, Hip-Hop-Beat im Hintergrund und dann laufen in einer kurzen Montage laufen dann Gambit rein, gespielt von Channing Tatum, dann Elektra.
Der früher mal gecastet war für die Rolle und das kam nie zu dem Film.
Genau, genau. Und ich muss sagen, Gambit ist eine meiner Lieblingsfiguren von X-Men. Ich habe mich immer geärgert, dass der nie in den Filmen drin vorgekommen ist. Und dann ist Elektra mit dabei, wieder gespielt von Jennifer Garner und dann Wesley Snipes als Blade. So, und ich dachte natürlich auch sofort, boah, geil, dass sie den wieder ausgegraben haben. Ich habe erst gedacht, ist das wirklich, weil er eine Sonnenbrille die ganze Zeit aufhat? Aber ja, es wirkt auf jeden Fall so. Aber dieser Moment ist so verschenkt. Die stehen dann da, die Zeitlupe hört auf und dann stehen dann aufgebahrt diese drei Figuren nebeneinander. So, als würde Marvel sagen, so, guck mal hier. Das ist unsere Bühne, jetzt haben wir euch hier dreimal Fanservice aufgestellt, jetzt macht mal was damit. Und dann macht der Film aber nichts damit. Also Wesley Snipes sagt einmal, some guys trying to ice skate uphill. Das ist ja einer seiner Meme-Sprüche aus dem ersten Blade. Mhm. Some motherfuckers still wanna try to ice skate uphill. So, den habe ich jetzt total gebutschert. Schneid ihn lieber raus, Martin.
Nein, das lässt er nicht so drin.
Dann gibt es, glaube ich, noch einen Verweis darauf, dass Ryan Reynolds und er ja im dritten Blade miteinander gespielt haben. Und das führt dann zu einer größeren Kampfsequenz, in der sowohl Blade als auch Elektra, aber vor allen Dingen, und das finde ich wirklich cool, endlich mal Gambit zeigen können, was sie drauf haben, was die Charaktere eigentlich können. Das ist noch ganz lustig, weil es macht sich dann Ryan Reynolds darüber lustig, was, du kannst nur Karten explodieren lassen, was soll denn das für eine Superkraft sein? Und das war ja auch immer so der Punkt bei vielen Gambit-Kritikern. Und das fand ich nett aufgemacht, aber sobald diese Schlacht vorbei ist, sind diese Charaktere weg. Und das gilt auch für Johnny the Flame. Und war echt ein bisschen enttäuscht, dass es wirklich so wirkt wie so ein Schaukasten, der rumgereicht wird. Guck mal, hier in diesem Schaukasten habt ihr eine Figur, die habt ihr lange nicht gesehen. Wir haben ihr viel Geld dafür gegeben, dass sie jetzt wiederkommt. Aber was jetzt eigentlich mit ihr ist, das ist nicht wirklich relevant. Für die Handlung ist sie schon mal gar nicht relevant, weil sie eigentlich nur kurz auftaucht und dann wieder weg ist. Und das ist halt ein großes Problem bei Marvel. Und deswegen, ich konnte mich durchweg nicht erfreuen an sowohl den Deadpools am Ende, wo Lady Deadpool natürlich nicht zu sehen ist, aber von Blake Lively gesprochen wird, was für viele ein netter Gag ist, aber wo ich dachte,
Matthew McConaughey spricht auch ein.
Ich habe mich bei den anderen gefragt, wer die so wohl sind, aber es war so, ach, weiß ich nicht.
Aber ich mag so diese einzelnen Shots, so Henry Cavill als Wolverine, ja, nee, gab es.
Hat mich gar nicht gecatcht.
Ganz ehrlich, ich mochte früher irgendwie diese weirden, die alle hassen, Fantastic Four. Ich mochte Chris Evans als Johnny the Flame. Und ihn jetzt als Johnny the Flame zu sehen, bist du bis ganz am Ende sitzen geblieben?
Ja.
Also du hast die letzte Szene nach den Credits gesehen?
Ja.
Es gibt einen extrem fluchenden Johnny the Flame, volle Möhre, FSK 16 mindestens. Ich habe mich gefreut, diese Figuren wieder zu sehen. Und ich sehe das bei einem Fanservice auch so, ich erwarte gar nicht, dass sie ernsthaft die Handlung beeinflussen und in so eine Welt reingelassen werden, wo sie dann auch nachhaltig nochmal auftauchen würden. Und ich verstehe, dass es aber eher darum nicht? Ging, hier zu sagen.
Das ist doch, weil du konditioniert bist von den Filmen.
Na, die Ansage hier ist ja jetzt so ein bisschen, ey, es gibt vorher einen spannenden Shot, wo Deadpool die vierte Wand durchbrennt und sagt, fick dich, Fox, ich bin jetzt im Disneyland und zerbricht dann die Kamera. Und dieser Übergang, der immer wieder zitiert wird und auch mit so einem kaputten Fox-Symbol im Hintergrund, das scheint Ryan Reynolds schon Anliegen gewesen zu sein, als wenn es für ihn schwierig war, diese Figur ins MCU zu bekommen und dass es aber viele gibt, die es nicht geschafft haben. Und diese Figuren, die es nicht geschafft haben, denen quasi nochmal einen Auftritt für eine Art Abschluss zu geben, auch wenn das kein würdiger oder großer Abschluss ist, aber dass sie nicht wie irgendwie aus der Geschichte sind und niemand hat jemals wieder nach denen gefragt. So fühlt sich das für mich an, wenn die drei da auftauchen. Und ich meine, ich finde auch diesen Blade-Satz, es gibt nur ein Blade und danach guckt Deadpool in die Kamera von wegen, okay, mal gucken, ob Mahershala Ali wirklich, weil niemand weiß, ob dieser andere Blade-Film wirklich jemals kommt.
Das fand ich übrigens den Satz im Film, bei dem ich am meisten dachte, oh, dass der durchgewunken wurde. Weil bei allen Sachen, ne, haha, Humor, Disney ist doof, Disney ist gierig, Disney, ne, ich fand es so ein bisschen schade, dass sie nie in Richtung Wokeness geschossen haben, weil das ist ja schon ein großer Kritikpunkt.
Ja, doch, er ist genderfluid, sagt er, im Deutschen zumindest.
Ja, ja, das ist ein Witz, den er bringt, aber es ist ja sowieso so viel homoerotischer Humor damit drin, was ja zu dem ganzen infantilen Kram passt. Aber ich hatte das Gefühl, so richtig derbe werden sie dann nie. Aber bei dem Ding dachte ich so, oh, das kann ja tatsächlich Probleme bringen. So, weil es gibt ja noch ein Blade. Mahershala Ali soll ja sowieso nicht so gut zu sprechen sein auf das Projekt, weil er seit Ewigkeiten jetzt darauf wartet, dass der mal fertiggestellt wird. Und wenn ich Mahershala Ali wäre und das sehen würde, wahrscheinlich würde ich ihn am nächsten Tag anrufen bei Disney und sagen, das habt ihr durchgewunken, was ist das für eine Firmenkommunikation? Also das fand ich krass, dass er das durfte.
Du, es wird auch gegen die Scheidung von Hugh Jackman geschossen von mir. Der hat sich ganz schön gehen lassen nach seiner Scheidung. Oder das fängt ja auch an, Deadpool sagt, der Körper hat 206 steife Knochen, wenn er Gossip Girl guckt, 207 und seine Frau ist die Hauptdarstellerin in Gossip Girl. Also weißt du, so das ist so alles Gag. Voll. So, ich sag dir, wie es ist, David, ich bin empfänglich dafür. So, wir beide liegen weit auseinander. Und ich glaube, es gibt dieses Publikum. Und das muss man dem Film lassen. Du erkennst Deadpool wieder. Und für alle, die Deadpool 1 und 2 gesehen haben, bekommt ihr auch genau das weiter. Aber ich hätte mir eine Entwicklung gewünscht. Und die Trailer haben versprochen, er würde ernster werden. Es fühlt sich, wenn er davon redet, dass er Freunde gefunden hat, die er nicht verlieren will und dass er für sie quasi diese Welt retten und beschützen will, nie danach an, als dass ich verstehe, warum die ihm so viel bedeuten. So, das merkst du nicht. Nur weil sie bei Happy Birthday um ihre Geburtstagstorte sitzen, das reicht halt nicht.
Auch am Anfang macht der Film ja irgendwie sowas ganz Seltsames. Er macht einen komischen Spagat. Er fängt an bei einer Actionsequenz, weil du, und das war der Gedanke, den ich dabei hatte, irgendwie merkst, dass sie unbedingt mit Action beginnen wollten. Und dann sagt die Figur, ah, Moment mal, ihr fragt euch bestimmt, wie ich hierher gekommen bin. Dann wird zurückgespult und ich war so ein bisschen raus, weil ich gar nicht verstanden habe, hey, wo sind wir denn jetzt? Und welcher Deadpool ist das jetzt hier vor allen Dingen? Sind es unterschiedliche? Denn der Deadpool, den wir am Anfang treffen, der passt überhaupt nicht zu dem Deadpool aus dem bisherigen Film, dem Foul-Mouthed-Typen, der alles nicht so wirklich ernst nimmt. Und hier hat er plötzlich Identitäts- bzw. Gewissensprobleme, sitzt vor seinem Schrank, möchte eigentlich, ne, dass er auch mal eine Bedeutsamkeit hat, vor allen Dingen im MCU, will eigentlich zu den Avengers. Und das erklärt sich null aus dem Charakter, warum er das möchte. Und dann kommt er zu einem Charakter, der heißt Mr. Paradox. Das ist der Bösewicht, über den wir vorhin bei der TVEA gesprochen haben. Und der sagt zu ihm, pass mal auf, es gibt diese Ankerperson. Und die Ankerperson aus dem Universum von Logan ist gestorben. Das war nämlich Logan. Und diese Ankerperson, das Prinzip dahinter ist, wenn eine Ankerperson stirbt, dann zerstört sich auch danach das Universum, in dem sie gelebt haben.
Also die sind im gleichen Universum, das ist das Gleiche. Ja? Logan und Deadpool scheint die gleiches Universum zu sein. In seiner Welt stirbt Logan als Legende und deswegen stirbt auch sein Universum.
Ja, und er möchte aber eigentlich den Tod des Universums beschleunigen. Deadpool schickt er ja dann los, um das aufzuhalten, die Zerstörung des Universums. Da sind wir nämlich an dem Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Er sagt zu Deadpool, ey, die Ankerperson stirbt, also damit auch das Universum. Und ich habe hier eine Maschine, die nennt sich Time Ripper oder Zeitreißer. Mit der kann ich das Universum schneller zerstören. Aber um das aufzuhalten, musst du jetzt irgendwie irgendwas musst du tun. Kannst du mir sagen, was die...
Also ich glaube, an dem Punkt ist es so, dass quasi er ist so ein Mitarbeiter der TVA, der im Grunde sagt, ja, wir haben hier unsere Regeln, aber ich will cooler sein, wahrscheinlich befördert werden, ich mache das alles schneller und besser. Wie so ein übermotivierter Typ bei einer Behörde, der versucht, befördert zu werden. Und dabei halt ein bisschen gierig ist. Und Deadpool sagt, Alter, das geht hier um mein Leben, das geht hier um meine Freundin, nee, machst du nicht. Ich suche mir jetzt den passenden Wolverine und ziehe den in meine Welt, damit mein Universum nicht kaputt geht, weil wir brauchen ja einen Logan zurück.
Aber warum zieht der Deadpool raus aus dem Universum?
Er zieht ihn raus, weil... Oh, jetzt, das stimmt, das ist spannend.
Also ich verstehe das null. Also guck mal, da ist dieses Konzept.
Weil er hat noch 72 Stunden, ehe sich das zerstört und die ziehen ihn raus.
Nee. Er hat 72 Stunden, bis sie den Time Ripper aktiviert. Aber das ist total abstrus. Diese Ankerpersonennummer, die wurde ja jetzt im Nachhinein reingeschrieben. Die gab es vorher noch nicht bei Marvel.
Ja.
So, weil sie auch meiner Ansicht nach keinen Sinn ergibt. Denn das mag vielleicht mal Logan sein, aber er sagt immer auch im Film, dass es immer unterschiedliche Personen sein können. Das heißt, jedes Mal, wenn random eine Person auf dem Planeten stirbt, dann stirbt das Universum. Heißt es dann aber, dass die Ankerperson, was bedeutet das? Dass die eins vor Christus geboren wird oder also?
Nee, ich glaube, die Ankerperson ist die Idee einer Person, die so viel Bedeutung in einem Universum hat, dass ohne sie dieses kollabiert.
Ja, aber nehmen wir mal Logan. Vor Logans Geburt wartet dann das Universum bis zur Geburt der Ankerperson, bis es dann.
David, also jetzt machst du ja, jetzt denkst du zu viel.
Ich denke auf diesem Konzept rum, weil ich denke so, ey, wenn ihr schon solche Konzepte einführt, damit ihr so ganz schräg, also wirklich super schräg, Deadpool und Wolverine zusammenführen könnt und irgendwie auch diese Verknüpfung, weil diese TVA ist die beste Lösung, die sie hatten, um Deadpool in ein Universum reinzuholen. Aber wenn ihr das schon so schräg macht, dann versucht doch bitte ein bisschen das zu erklären. Aber machen sie gar nicht.
Na gut, aber du kommst jetzt an die Frage, wenn es eine Ankerperson gibt und fragst dann, okay, was ist, bevor die Person gelebt hat? Gab es überhaupt schon das Universum dieser Person? Wirst du ja im Grunde tiefenpsychologisch und kannst ja immer fragen, letztendlich, wenn Wald im Baum umkippt und keiner hört den Wald, ist es überhaupt passiert? Also hat unsere Realität überhaupt existiert, David, du und meine, vor unserer jeweiligen Geburt? Ja, sonst hätte es uns nicht gegeben. Aber aus so einem TVA-Blick könnte man fragen, ja, haben die das denn alles vorher nur kreiert, damit jetzt du, David, als Ankerperson existieren kannst? Ich meine, du stirbst ja auch irgendwann. Und dann lässt man es weiterlaufen? Ich glaube, sie wollen einfach nur irgendeinen Hook, in den du halt entlang sagen, hier friss und stirb.
Ja, aber es ist genau das. Sie wollen irgendeinen Hook. Und das machen sie auch. Sie sagen dann, dieses Universum zerfällt dann. Und dieses Universum zerfällt über tausende von Jahren. Aber sie können das auch beschleunigen, denn in 72 Stunden, nicht jetzt und auch nicht gestern und auch nicht morgen, sondern 72 Stunden haben unsere Charaktere, denn dann ist der Time Ripper fertiggestellt. Und mit diesem Time Ripper wird er das Universum schneller zerstören. Und es ist so hanebüchen, weil sie dann mit diesem Time Ripper, also dieser Deus Ex Machina Maschine, die einfach aus dem Nichts kommt und alles kann, mit der haben sie schnell noch etwas hineingeschrieben, was auch eine Bedrohlichkeit erzeugen soll. Aber nichts erzeugt hier Bedrohlichkeit, weil natürlich Ryan Reynolds sich alle 15 Sekunden in die Kamera dreht und sagt so, haha, ich weiß, dass das hier ein Film ist, lol. Also es bleibt dahinter einfach idiotisch und ich frage mich auch immer, macht es überhaupt Sinn, sich über Marvel-Filme den Kopf zu zerbrechen und diese Geschichten zu hinterfragen? Aber es ist schon abstrus, mit wie wenig sich so viele Zuschauer abspeisen lassen, finde ich.
Ich glaube, es wäre halt zum Beispiel spannender gewesen, einfach in diese Welt von Deadpool Cassandra Nova loszulassen. Und Deadpool stellt fest, ey, die ist von Charles Xavier. Und den einzigen X-Men, den er wirklich kennt, ist dann, der so nah an sie rankommt und ihre Geschichte kennt, weil er Charles so kennt, wäre Wolverine. Und deswegen muss er Wolverine finden, um sie irgendwie zu erreichen. Also es braucht vielleicht diese Zeitebenen-Gedanken, aber es braucht diesen Rückbau mit diesem Time Ripper gar nicht. Und damit wäre Cassandra Nova die viel spannendere Figur gewesen. Sie ist einfach da, sie ist gut gespielt und sie wird nicht genutzt. Und das ist wirklich schade. Man hätte es wirklich verkürzen können, beziehungsweise vereinfachen können und dabei die bessere Geschichte gehabt. Aber ja, Deadpool und Wolverine ist kein Film, bei dem du anfangen musst zu hinterfragen. Das ist auch kein Film, bei dem du am Ende berührt rausgehst. Das ist einfache Unterhaltung mit qualitativ hochwertigen Fanservice, wenn man drauf steht, wie ich finde, weil das haben die sich echt eine Menge Kohle kosten lassen, das alles so zusammenzustellen. Und ja, tippst du, dass er eine Milliarde Dollar schafft?
Ja, easy.
Easy? Mhm. Ja, so ein 16er Publikum weiß ich, obwohl, naja, gucken wir mal. Mal gucken, ob es der erfolgreichste Film des Jahres wird. Aber haben wir damit genug gespoilert-talkt über Deadpool? Oder hast du noch was, wo
ich
du sagen würdest?
Ich würde sagen, ja.
Du würdest sagen, ja. So, Leute, dann sind wir mal wirklich gespannt, wie ihr diesen Film findet. Ich denke, es wird auf jeden Fall viele Leute ins Kino ziehen. Und das ist immer erstmal eine gute Sache unterm Strich. Fassen wir nochmal zusammen. Deadpool und Wolverine jetzt im Kino. Substance, kreuzt euch schon mal Mitte September an den Film Those About to Die, die Gladiatoren-Serie, könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen. Genauso wie The Boys Staffel 4 dort abgeschlossen. Und wenn ihr Mein Spion von nebenan 2 sehen wollt, gehen gibt's auch noch auf Prime. Genauso wie Davids ISS, klein, deswegen wahrscheinlich nicht so lange im Kino zu sehen sein wird. Dann macht das relativ rasch, wenn ihr einen Weltall-Polit-Thriller im Grunde sehen wollt, der für 20 Millionen ziemlich gut aussieht. Mhm. So. Da haben wir das zusammen. Und damit war's für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche euch wieder begrüßen dürfen, uns zuzuhören. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.